Und die können auch ganz schnell an den Nerven zehren. Man braucht vielleicht noch Geschenke oder muss Essen noch einkaufen und vorbereiten. Oder man muss vielleicht sogar noch klären, wer wann, wo und mit wem Weihnachten feiert und verbringt. Und so weiter, da gibt es noch ganz viele Möglichkeiten. Dabei müsste doch die Adventszeit besinnlich sein, oder? Die ganze Hektik ist doch falsch, denn früher war doch das alles ganz anders und nicht so. Das stimmt jetzt aber nur teilweise. Denn der Stress oder die Hektik, die gab es sogar schon vor der Geburt von Jesus Christus. Da müssen wir nur an die Weihnachtsgeschichte denken. Da mussten ja auch Maria und Josef nach Bethlehem ziehen, weil es eine Volkszählung gab. Also das war dann nicht einfach nur so ruhig und besinnlich. Aber der gesamte Kommerz, also die ganzen Geschäfte rund um Weihnachten, die gab es natürlich früher nicht. Vielleicht haben Sie auch schon festgestellt, dass immer wie mehr Einkaufsgeschäfte beginnen, immer wie früher ihre Dekorationen für Weihnachten zu machen, also die ganzen Geschäfte weihnachtlich zu dekorieren, um natürlich damit auch zu versuchen, einen größeren Anteil am Weihnachtsgeschäft zu bekommen. Dieses Jahr habe ich schon die ersten Dekorationen im Oktober entdeckt. Normalerweise, wenn ich so etwas sehe, dann nerve ich mich gewaltig darüber. Bei der Predigt, also bei den Vorbereitungen zu dieser Predigt, ist mir eingefallen, aber eigentlich haben diese Geschäfte gar nicht so Unrecht. Sie sind auf einer richtigen Spur. Nur müssten sie noch wirklich viel früher beginnen. Nicht erst im Oktober, sondern im März. Wenn Sie sich nun fragen, wieso, dann rate ich Ihnen, die Monate zu zählen. Wenn Sie die Monate zählen, von März bis Dezember, merken Sie, es sind 9 Monate. Also eigentlich die Vorbereitungszeit, die man hat, so während der Schwangerschaft. Und das war auch die Zeit, die Maria hatte, um sich auf das Kommende vorzubereiten. Also im März musste der Engel zu ihr gekommen sein und gesagt haben, du wirst schwanger werden. Aber hören wir doch den ganzen Text aus dem Lukasevangelium, aus dem 1. Kapitel, die Verse 26 bis 38. Und im 6. Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im 6. Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd. mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Gott hat ja wirklich Ungewöhnliches von Maria verlangt. In unseren Augen kann es dann auch sogar als unmöglich erscheinen. Aber es ist eben nicht unmöglich. Und so zeigt uns dieser Text, dass Gott auch ungewöhnliche Wege geht. Das erste Ungewöhnliche ist der Ort. Der Ort, wo alles geschieht. Nazareth. Diese Stadt wurde im gesamten Alten Testament nicht ein einziges Mal erwähnt. Und auch so zu der Zeit von Jesus war sie eher unbekannt und klein. Nazareth, sieht, wie Sie es hier auf dem Bild sehen, in Galiläa. Es ist inmitten der Berge. Nun spielt jetzt aber auch Galiläa im Alten Testament keine große Rolle. Es wird nur ein paar Mal in Nebensätzen erwähnt. Zum Beispiel bei der Landnahme, wo es um die Verteilung ging, welches Stamm welches Land bekommt. Und dann noch einmal bei Salomo, weil er hat da ein paar Städte aus Galiläa einem Heidenkönig gegeben, weil dieser ihm viel Material für den Tempelbau geliefert hatte. Und dann kommt noch einmal Galiläa in dem Buch Jesaja vor, in dem Text, den wir vorhin gehört haben. Aber sonst hatte diese Region keine große Bedeutung. Diesen Ort hat jetzt Gott ausgewählt. Da soll das Besondere geschehen. Hier in Galiläa, besonders in Nazareth, da soll sein geliebter Sohn groß werden und aufwachsen. Deswegen sendet er seinen Boten. Auch da, bei seinen Boten, wählt Gott einen ungewöhnlichen Weg. Um das bekannt zu machen, er schickt einen Engel. Er hat da nicht etwa einen Propheten oder einen Schriftgelehrten oder sonst einen Menschen gesandt, wie er es ja auch hätte tun können, sondern er hat einen Engel zum Boten gemacht. Das gibt es auch nur in speziellen Fällen in der Bibel. Der Engel soll nun die Botschaft an Maria überbringen. Und das ist jetzt der dritte spezielle Weg. Maria, sie kommt von dem Stamm Levi, denn sie ist verwandt mit der Elisabeth. Und die Elisabeth, die ist eine Levitin, also sie ist eine, die wirklich im Stamm Levi ist. Das können wir an anderen Stellen in der Bibel lesen. Wenn es die Maria mit der Elisabeth verwandt ist, ist klar, dann ist auch die Maria aus dem Stamm Levi. Die Leviten waren nun das von Gott eingesetzte Priestergeschlecht. Also sie waren aus dem Stamm Israel genau diejenigen, die sich als Priester dienen sollten und im Tempel dienen sollten. So hat Gott also mit der Wahl von Maria darauf geachtet, dass Jesus durch die Abstammung von Maria auch aus dem Priestergeschlecht kommt, also auch ein Levite ist, so dass dann der Messias eben wirklich König und Priester ist, wie es im Alten Testament schon gesagt wurde. Denn Jesus kommt auch von der Königslinie. Er ist ein Nachkomme von König David. Wie das nun zugeht, hat mit der Heirat von Maria mit Josef zu tun. Denn Josef, der stammt aus der David-Linie. Durch das Einheiraten ist nun Maria auch in dieser Linie mit drin. Nun könnte man sagen, ja halt mal, die Maria, die war doch zu dem Zeitpunkt doch gar noch nicht verheiratet. Das stimmt auch, wobei sie schon einander versprochen waren. Dieses Versprechen, das können wir nicht mit dem heutigen Verlobtsein gleichsetzen, weil das hat einen völlig anderen Stellenwert. Der Stellenwert der Versprechung war damals sehr groß. Denn es war ein Teil vom Heiratsablauf. Der Ablauf geschah in zwei Phasen. In der ersten wurde ein bindender Ehevertrag geschlossen. Und in der zweiten Phase dann kam der Bräutigam und holte die Braut nach Hause. Aber schon das Schließen des Ehevertrags war so bindend und so gültig, dass von dem Zeitpunkt an man nur noch von Mann und Frau gesprochen hatte. Und in der Gesellschaft war das auch so angesehen. Wenn der Vertrag da war, war es klar, die sind ein Ehepaar. Maria war also von dem her trotzdem schon verheiratet und dadurch auch schon in der Davidslinie mit drin. Gleichzeitig war sie auch noch Jungfrau. Niemand hatte sie berührt, noch nicht einmal Josef hatte sie angefasst. Und da kommt die ungewöhnliche Botschaft: Maria soll schwanger werden. Das war der Plan Gottes. Und er stimmte alles so genau ab, dass die Schwangerschaft von Maria mit der Schwangerschaft von Elisabeth, ihr Verwandten, zusammenfiel. Die Elisabeth, die war ja mit Johannes dem Täufer schwanger im 6. Monat. Und Johannes, der sollte ja wirklich vor Jesus Christus, vor dem Messias auftreten und ihn ankündigen, ihm halt eben den Weg bereiten. Selbst auf solche Details hat Gott geachtet. Und er schaute, dass sich all die Prophezeiungen rund um das Kommen des Messias sich erfüllen. Prophezeiungen, wie eben auch Jesaja gemacht hatte. Gott hat verheißen, dass ein David-Nachkomme auftreten wird. Er hat gesagt, dass der Messias sein Sohn sein wird. Und er ließ all die Wunder rund um die Geburt von Jesus Christus ankündigen. Aber schauen wir uns mal zwei Texte aus dem Alten Testament an, damit wir es einfach mal genauer sehen. Einer ist von Jesaja. Darum, so wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie Immanuel nennen. Und noch einer aus dem Psalm. Ich will von deiner Weisheit predigen, dass der Herr zu mir gesagt hat: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Welt Enden zum Eigentum. Mit all diesen Texten, die die Israeliten hatten, da werden sich sicher viele Menschen gefragt haben zu der Zeit: Wann wird denn das kommen? Wann wird das eintreten? Oder sie haben sich vielleicht sogar gefragt: Kommt das überhaupt noch? Und dann ließ Gott es plötzlich geschehen. Es war plötzlich da. Zu dem Zeitpunkt, den Gott vorausgesehen hat. Es war wirklich geschehen. Weil wenn es nicht geschehen wäre, dann wäre klar, dann würden wir nächste Woche nicht Weihnachten feiern. So hält Gott sein einmal gegebenes Wort und er wählt die Jungfrau aus, damit sie ihn gebiert, damit sie Jesus gebiert, welcher Gottes Sohn und gleichzeitig Gott ist. Gott hat sogar den Namen vorgegeben, Jesus. Auf Hebräisch würde es dann heißen Jeshua. Der Name hat die Bedeutung, Gott hilft. Wieso wurde jetzt Jesus nicht Immanuel genannt, wie es Jesaja vorausgesagt hatte? Da müssen wir auch auf den Namen schauen. Immanuel hat die Bedeutung von Gott mit uns. Es ist eigentlich ein geistlicher Name. Nun sollte aber der Sohn Gottes Jesus heißen, um zu zeigen, auch selbst mit seinem Namen, dass es Gott ist, der uns hilft. Jesus rettet uns von der Sündenlast, von der Last all unserer Fehler, von allen unseren Schulden. Und erst dann, wenn diese Last bereinigt ist, konnte Gott wieder mit uns sein. So wurde der Name von Jesus Programm. Er hilft uns, und wenn wir ihn in unser Leben lassen, dann wird Jesus auch für uns zum Immanuel. Also bekommt jetzt Maria die Botschaft, dass sie schwanger werden würde. Das ist aus menschlicher Sicht unmöglich. Einfach so aus dem heiteren Himmel eine Jungfrau schwanger werden, das geht nicht. Aber Gott gibt der Maria ihr Wort. Und sie wird dann eben schwanger. Wir wissen, dass Gott zu seinem Wort steht. Denn für Gott ist eben wirklich nichts unmöglich. Das hat er schon gezeigt mit der Elisabeth oder auch mit der Sarah, der Frau vom Abraham. Beide waren in einem Alter, wo es klar war, also vom biologischen her, die sind zu alt, die können nicht mehr schwanger werden. Und doch wurden beide schwanger. So reiht sich Maria auch in diese Begebenheiten ein. Und sie vertraut Gott. Sie vertraut ihm und weiß, dass für ihn, Gott, nichts unmöglich ist. Und das gilt auch für uns, dass auch wir so Vertrauen haben in Gott. Denn Gott kann auch in unserem Leben Unmögliches ermöglichen. Er kann es, aber er muss es nicht. Ich bin überzeugt, dass er schaut, was für uns und für unsere Mitmenschen gut ist. Und dass er dann danach, nach dem, was für alle am besten ist, Gebete erhört und Unmögliches vollbringt. Denn, was klar ist, Gott will niemanden zwingen. Zwingen, zu ihm zu kommen. Zwingen, ihm nachzufolgen. Das will er nicht. Selbst der Maria lässt er eine Wahl. Er fragt sie, ob sie bereit ist für die Aufgabe. Für die Aufgabe, die er für sie hat. Er sagt ihr nicht, du bist schwanger. Und wenn sie jetzt sagen würde, hey, halt mal, also ich bin da nicht ganz einverstanden, dass er dann sagen würde, ach, sorry, schon zu spät. Das sagt er nicht, sondern er wartet. Er wartet auf ihr Ja. Und er lässt es eben auch im Voraus ankündigen. Und so wartet er auf ihr Ja, aber auch auf unser Ja. Das Ja zu Gott. Maria sagt ja. Ja zu Gott, ja zum Kind und ja zu den drohenden Schwierigkeiten, welche entstehen können. Und wir? Wie gehen wir mit Gott um? Da stellen sich ein paar Fragen. Die erste Frage ist, traue ich Gott zu, dass er so handeln kann? Dass er wirklich Unmögliches ermöglichen kann? Da ist Glaube gefragt. Wenn man nicht glaubt, dann wird das Ganze schwierig. Denn um es Gott zuzutrauen, muss man an ihn glauben, muss jeder selber an Gott glauben. Ich glaube an Gott, den Allmächtigen, dass er so handeln kann und dass er auch wirklich Unmögliches ermöglichen kann. Er hat es ja auch immer wieder in der Geschichte gezeigt. Im Alten Testament, all die Sachen, die er vollbracht hat, hat er aufgezeigt, für ihn ist nichts unmöglich. Und er ist auch selbst heute noch am Wirken. Wenn wir da die Berichte von Christen lesen oder sie hören, was die mit Gott erleben, da wird so vieles Unmögliches, plötzlich geschieht es. Die zweite Frage ist, ob Gott sich von uns Menschen abhängig machen kann. Denn Gott, er sucht uns. Er will unser freiwilliges Ja zu ihm. Er will uns da nicht zwingen und da, von dem her macht er sich ja nicht abhängig. Er will unsere freie Entscheidung, dass wir ihm nachfolgen. Bei der Frage nun kann Maria als Vorbild dienen. Sie sagt nicht nur Ja zu Gott, sondern sie geht noch einen Schritt weiter. Sie beugt sich ganz unter den Willen von Gott. Und sie will ihm dienen. Deswegen sagt sie, ich bin des Herrn Magd. Sie gibt damit ihr grundsätzliches Ja zu Gott. Sie vertraut ihm vollkommen. Sie will zu Gott gehören und er soll in ihr Leben treten. Und Maria ist sogar bereit, sich in die Reihe der Diener Gottes einzureihen. Sie möchte seine Magd werden. und macht sich damit ganz abhängig von Gott. So ist dann Gott nicht mehr von uns abhängig oder von der Maria, sondern wir von ihm, wie auch Maria dann ganz von Gott abhängig war. Das ist also eben die Antwort, dass wir uns in die Hand Gottes begeben und uns auch unser grundsätzliches Ja zu Gott geben. Die dritte Frage ist, wie sieht es denn nun jetzt mit dem konkreten Plan Gottes für uns aus? Bejahen wir den, selbst dann, wenn er Schwierigkeiten für uns enthalten könnte? Nehmen wir dafür nochmals Maria als Vorbild. Sie gibt sich Gott ganz hin und vertraut Gott. Sie vertraut, dass Gott es recht machen wird, dass er für sie sorgen wird, dass er zu ihr schaut. Egal, was geschieht, er wird sich um sie kümmern. Denn für Maria stand sehr viel auf dem Spiel mit der Schwangerschaft. Sie konnte, dass sie ja noch nicht von Josef als Braut heimgeholt wurde, des Ehebruchs angeklagt werden. Dann hätte sie zumindest die Ehre und ihren Ruf verloren. Aber auch ihre Ehe stand auf dem Spiel und sogar ihr Leben. Trotzdem sagte Maria, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Kein Handel verlangt sie von Gott. Sie stellt keine Bedingungen. Nur einmal fragt sie nach. Du, wie geht das genau? Ich verstehe das nicht. Das habe ich nicht ganz verstanden. Wo die Antwort kommt, ist gut. Dann redet sie nicht mehr weiter. Sie vertraut einfach. Würden wir Gott auch vertrauen? Vertrauen auf Gott, welcher gnädig und allmächtig ist? Das ist auch die Frage, die Gott uns stellt. Er fragt, vertraust du mir? Vertraue mir doch, denn ich meine es gut mit dir. Ich bin gnädig, ich will dir helfen, ich will für dich da sein. Ich will mit und bei dir sein. Und ich will dich auch retten und dir deine Sünden vergeben. Glaubst du das? Glaubst du an meinen Sohn Jesus Christus? Diese Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. Die müssen Sie sich selber beantworten. Wir nehmen uns dafür einen kleinen Augenblick Zeit. Herr Jesus Christus, wir können dir immer wieder nur danken, dass wir Ja sagen dürfen zu dir und dir vertrauen können. Danken, dass du uns rufst und dass du jeden Einzelnen von uns bei dir haben willst. Wir können dir auch nur danken, dass du wirklich auf die Erde gekommen bist, um uns zu erlösen, dass du wirklich diese Tat auf dich genommen hast. Bitte hilf uns, dass wir wirklich das Ja für dich haben, dass wir dir nachfolgen und bei dir sein können und es auch bleiben. Gib uns die Stärke, dass wir deine Diener sind, auch in schwierigen Zeiten, und dass wir dann auch von dir immer zeugen dürfen. Ich flehe dich an, mein Herr, lass nicht zu, dass Weihnachten, dein Geburtstag, von Hass, Krieg, Ängsten oder Sorgen überschattet wird. Lass das Fest ein Licht sein, das in die ganze Welt hineinstrahlt und hoffentlich auch in viele Menschenherzen. Bitte beschütze uns Christen auf der ganzen Erde, dass wir wirklich füreinander da sein können, dass wir füreinander beten können und dass wir auch mit diesem Fest auch von dir zeugen können. Sei du bitte auch bei all den Kranken, die nun zum Umfeld von unserer Gemeinde sind. Bitte stärke du jeden Einzelnen. Du weißt, was jedem Einzelnen fehlt. Und ich bitte dich, sei du bei jedem Einzelnen. Sei du auch besonders in der Advents- und Weihnachtszeit mit den Menschen, die dich nicht kennen. Und da bitte ich dich, wenn es irgendwie möglich ist, lass doch sie dich erkennen. Bitte benutze uns, benutze aber auch Achim und Haki Apel zum Beispiel dazu. Sei du auch bei den beiden. Gib du ihnen eine frohe Weihnachtszeit und führ du sie an den Ort, wo du sie brauchst. Ich danke dir, dass du sie gerufen hast und dass sie dich angenommen haben. Amen.